Wir haben uns für diese Tage ein Thema vorgenommen, das wahrhaftig das Grundlegendste ist, das wir verstehen müssen, wenn wir nur schon als Menschen vernünftig durch die Zeit gehen wollen, aber noch mehr, wenn wir als Gottes Erlöste, als Heilige und Erwählte Gottes unseren Weg durch diese Welt zur Ehre Gottes gehen wollen. Ich will versuchen, heute Abend einige Schwerpunkte aus dem ersten Kapitel des ersten Mosebuches weiterzugeben. Verzeiht, wenn es am Anfang ein wenig philosophisch oder weltanschaulich klingen mag. Ich meine, wir sollten uns nicht schämen, die Wahrheiten des Wortes Gottes leuchten zu lassen auf das, was sich vornimmt, Philosophie, was sich vornimmt, Philosophie oder Weltanschauung nennt und in Tat und Wahrheit im Lichte Gottes gesehen krasse Torheiten sind, Gottlosigkeiten. Wir haben keinen Grund, uns zu schämen für die Überzeugungen, die wir gewinnen im Wort Gottes und wollen sie mit Freimütigkeit, mit Entschiedenheit, auch mit Mut all diesen Vorstellungen entgegenhalten, die in den Herzen der Menschen wohnen, hausen, aufkommen, wenn sie sich der Offenbarung Gottes nicht unterwerfen. Also darum soll es zuerst gehen und dann will ich versuchen, einige geistlichen Lektionen zu ziehen aus diesem ersten Kapitel der Bibel. Ich heiße Benedikt Peters, ich wohne in der Schweiz, das hört man mir an, ja, ich weiß es schon. Am Bodensee in Arbon heißt der Ort. Wir begannen dort, wenige Geschwister, eine kleine Handvoll, zu viert oder zu fünft, vor 15 oder 16 Jahren, uns mit der Hilfe des Herrn zu versammeln. Der Herr hat nach einigen Jahren des ziemlich ergebnislosen Arbeitens dann mit einem Mal angefangen zu wirken, hat Seelen hinzugetan, es kamen Menschen zum Glauben, die Versammlung ist gewachsen, mehrheitlich durch solche, die zum Glauben kamen, auch durch einige, die gläubig waren und dazuzogen. So kam dann nach ungefähr 10 Jahren ein Zeitpunkt, da wir uns teilten, im guten Sinn, im freundlichen Sinn, gesegneten Sinn. Wir haben auch Rückschläge erlebt, gerade in den letzten Jahren, wirklich Kämpfe durchgemacht, auch Verluste. Aber doch wieder die Treue des Herrn erfahren, jetzt sind wir wieder so viele, also zwischen 40 und 50, wir haben ziemlich kleine Räume, dass wir größere Räume suchen müssen oder uns wieder teilen. Ich bin seit bald 2 Jahren von den Brüdern und mit ihrer geistlichen Unterstützung freigestellt worden für den vollzeitlichen Lehr- und Verkündigungsdienst. Das heißt, dass ich in Versammlungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Italien, Osteuropa unterwegs bin. Ich bin dankbar für dieses Vorrecht, dieses ungeheure Vorrecht, dass es bedeutet, dass man den Heiligen und Geliebten Gottes dienen darf. Nun, wir wollen jetzt den Text lesen aus 1. Mose. Ja, das sollte ich auch noch sagen. Ich bin verheiratet und wir haben 4 Kinder. Die Älteste ist 16 und die Jüngste ist 9. So. Also, 1. Mose, Kapitel 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend Und es war Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, welche unterhalb der Ausdehnung von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es war also. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es war Abend und es war Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort, und es werde sichtbar das Trockene. Und es war also. Und Gott nannte das Trockene Erde. Die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse hervorsprossen Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen nach ihrer Art, in welcher ihr Same sei auf der Erde. Und es war also. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend, und es ward Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden. Und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie seien zu Lichtern an der Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten. Und es war also. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Ausdehnung des Himmels, um auf die Erde zu leuchten und um zu herrschen am Tage und in der Nacht und das Licht von der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und es ward Morgen, vierter Tag. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln, nach ihrer Art, und alles geflügelte Gevögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Wasser in den Meeren, und das Gevögel mehre sich auf der Erde. Und es ward Abend und es ward Morgen, fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Getier der Erde nach seiner Art, und es war also. Und Gott machte das Getier der Erde nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch gegeben alles samenbringende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an welchem samenbringende Baumfrucht ist, es soll euch zur Speise sein. Und allem Getier der Erde und allem Gevögel des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in welchem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es war also. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend und es war Morgen, der sechste Tag.
Der Eindruck, der sich einstellt beim Lesen dieses Berichtes, ist der einer ziemlich starken Uniformität. Der Bericht wirkt fast monoton, aber dieser Eindruck ist nicht ganz richtig, denn die Regelmäßigkeit wird einige Male durchbrochen und wir werden noch darauf zurückkommen und sehen, wie gerade dadurch die Bedeutung des Menschen als Krone der Schöpfung hervorgehoben wird. Aber was weiter in diesem Bericht auffällt, ist, dass er erzählt, sachlich die Dinge nennt. Es ist also weder ein Gedicht noch ein Hymnus, sondern ganz einfache Aufzählung. Und damit will uns ganz deutlich werden, dass hier jemand etwas beschreibt, das tatsächlich in der Weise geschah. Nun, wie kommt er dazu? Wie kann er so etwas überhaupt tun? Die Bibel beginnt ganz einfach mit dieser Aussage: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und damit ist uns schon gesagt, dass der Schreiber das schreibt, was ihm der offenbarte, der es allein weiß, der es allein wissen kann, der jenseitige Gott, der selbst nicht Teil der Welt ist. Etwas oder jemand, das selbst Teil der Welt ist, kann die Entstehung des Geschaffenen nicht erklären und begründen. Und darum sind alle Versuche von Menschen, ohne Offenbarung zu erklären, wie die Welt entstanden ist, sind von vornherein Torheit. Es ist ein beständiges Sich-Bewegen in Zirkelschlüssen. Die klassische Petitio Principi, also dass man das, was zu beweisen ist, nimmt, um seine Beweise zu erstellen. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. So sind wir also auf Offenbarung angewiesen. Es wird uns nun hier gesagt, im Anfang Gott. Gott steht im Anfang aller Dinge. Und ich muss sagen, dass ich, je länger ich darüber nachdenke und je mehr man sich ein bisschen umsieht in das, was andere Völker oder Religionen gedacht haben oder verschiedene Denker gewälzt haben und breit getreten haben und publiziert haben, je mehr man mit solchem in Berührung kommt, desto größer wird das Staunen, dass die Bibel mit genau diesem Satz anfängt. Es beantwortet ganz einfach die Frage, welche die Grundfrage aller Philosophen ist und die kein Philosoph je hat beantworten können, wer oder was im Anfang war. Die Väter der abendländischen Philosophie, die griechischen Naturphilosophen, die versuchten alle zu erklären, was im Anfang war, also die Leute vom Schlage der Thales und Pythagoras und so weiter, wir kennen die zwar aus dem Mathematikunterricht, aber sie waren eigentlich in erster Linie Philosophen, und Heraklit und wie sie alle hießen. Sie bewegte die Frage nach dem Ursprung der Welt. Sie setzten dabei aber stillschweigend voraus, dass die Welt schon immer war. Sie wollten einfach wissen, was für ein Grundstoff am Anfang stand und welcher Grundstoff Anlass gab zu dieser Welt der Erscheinungen und der Fülle der Formen, in der wir leben. Also sie setzten einfach voraus, weil sie nicht weiter gehen konnten, natürlich nicht, die sahen ja auch nicht weiter als ihre Nasenspitze, waren ja auch nur Menschen, wie du und ich, dass die Welt halt schon immer war. Und die Bibel beginnt damit zu sagen, nein, die Welt war nicht immer, sie hat einen Anfang. Im Anfang schuf Gott. Die Welt hat einen Anfang. Ja, jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das ist eine reichlich philosophische Frage, aber was interessiert mich das? Mich interessiert das sehr. Wisst ihr warum? Wenn diese Welt keinen Anfang hat, dann ist diese Welt Ursache aller Dinge, dann ist diese Welt allmächtig. Und dann sind die Kräfte und die Mächte, die diese Welt ausmachen, die Kräfte und Mächte, denen ich unterworfen bin, auf Gedeih und Verderb.
und dann bin ich eingeschlossen in dieser Welt, dann ist mir diese Welt ein Gefängnis, aus dem ich nie ausbrechen kann. Ein für mich unerträglicher Gedanke. Und darum danke ich Gott dafür, dass er uns gesagt hat und dass es wahr ist, dass es so ist, dass er im Anfang ist. Dass diese Welt einen Anfang hat und dass darum diese Welt alles andere als allmächtig ist. Sie ist geschaffen durch den allmächtigen, ewigen Gott. Und das bedeutet, dass wir aus dieser Welt, die eine Welt des Leidens ist, eine Welt der Auswegslosigkeiten, der Frustrationen, der Nöte, des Schmerzes, wo Menschen einander Böses antun, dass es aus dieser Welt ein Entrinnen gibt. Weil Gott im Anfang ist. Nun, wenn wir den biblischen Schöpfungsbericht vergleichen mit dem, was die Nachbarn Israels dachten, wenn wir es vergleichen mit dem, was die Menschen im Altertum über die Schöpfung dachten und sagten, dann zeigt sich, dass die Aussagen, die wir im ersten Buch der Bibel, auf dem ersten Blatt der Bibel finden, im Widerspruch stehen zu allem, was Menschen je gedacht und gesagt haben über die Schöpfung. Und dass das, was die Bibel sagt, was sie bis heute sagt und was wir glauben, auch heute im Widerspruch zu dem steht, was die Heiden denken und sagen. Das, was sich heute als moderne Naturwissenschaft ausgibt und als eine moderne Welterklärungstheorie, ist nichts anderes als das, was die alten Babylonier glaubten, die alten Ägypter glaubten, die alten Griechen glaubten, was sie sich zurechtlegten, wie die Welt entstanden sein müsse. Ich nenne nur einige Punkte im Vorbeigehen, ich will nicht so lange dabei verharren. Zum Beispiel das babylonische Weltschöpfungsmythos oder der Weltschöpfungsmythos Enuma Elish, entstanden ungefähr im 13. oder 12. vorchristlichen Jahrhundert, enthält schon all diese Merkmale, die nachher die griechischen Welterklärungsversuche prägen und die auch die modernen naturwissenschaftlichen Welterklärungsversuche prägen. Das Muster bleibt sich immer gleich. Und zwar gehen alle immer aus von einer Urmaterie, die da ist. Urmaterie. Also im Anfang war die Materie. Der heidnische Mensch, der Mensch ohne Offenbarung, denkt sich, dass die Welt, die er wahrnimmt, dass die schon immer gewesen sein muss und dass die Voraussetzungen und Bedingungen, die in dieser Welt sind, dass die immer herrschten. Aus der Urmaterie beginnt sich, dadurch, dass verschiedene Kräfte in der Urmaterie aufeinander einwirken, beginnt sich Leben zu regen. Nun nennen das die alten Babylonier und die Ägypter, nennen diese Kräfte meistens mit Personennamen, geben ihnen also Personennamen, das sind aber personifizierte, anonyme Kräfte. Und durch das Zusammenspielen vom, sahen es die alten Babylonier, von Salzwasser und Süßwasser entstand das Leben. Als am Anfang stand, war es der Wasserstoff. Der Urstoff, aus dem alles entstand, auch Thales von Milet sah darin das Wasser. Dann sind diese Schöpfungsmythen also nicht nur materialistisch, dass am Anfang die Materie steht, sondern es spielen folgende Dinge zusammen. Und ich nenne jetzt das, was der griechische Dichter Hesiod schrieb im 8. Jahrhundert über die Entstehung der Welt. Zuerst war die gähnende Leere, sodann die breitbrüstige Gaia und Eros. Die waren immer da. Also die gähnende Leere, das ist Raum. Die breitbrüstige Gaia, das ist die Erde, also Materie. Eros, das ist Energie. Diese drei Dinge waren von Anfang an da. Raum, Materie und Energie. Und dann kommt noch ein viertes dazu, den vierten, der uns noch fehlt im Bunde, und dann ist die göttliche Viererbande beieinander, hat Pherekydes genannt, ein weiterer griechischer Philosoph aus dem 6. Jahrhundert. Er sagte, Chronos war auch immer dabei, die Zeit. Nun, das sind die Dinge, die bis heute das Modell bieten für alle Entstehungsversuche, für alle Erklärungsversuche der Entstehung der Welt. Raum, Materie, Energie und sehr lange, beliebig lange Zeiträume. Und wenn diese vier Dinge in geeigneter Weise aufeinander einwirken, dann mit einem Mal aus Materie, aus sei es Wasser und aus einem einschlagenden Blitz und aus der Energie, die darin haust und wohnt, wie vom Zauberstab gerührt, kommt mit einem Mal Leben aus dieser Urmaterie. Nun, die Ägypter, die dachten sich den Anfang der Welt auch als einfach eine Wassermasse und sie nannten diese Wassermasse nun das Urmeer. Heute nennt man das die Ursuppe. Und aus dem Urmeer stieg der Urhügel auf und auf dem Urhügel lag das Urei. Also aus dem Wasser kam das Leben. Und dann schwang sich die Sonne empor ans Firmament. Und dadurch, dass die Sonne auf das Ei einstrahlte, entschlüpfte diesem Ei das erste Lebewesen und die Erde wurde befüllt, Gott. Nun, wir merken, das Grundmodell ist bis heute genau das gleiche. Wasser, kosmische Einstrahlung, Zeit, Energie und mit einem Mal zündet der Funke und Leben entsteht. Und dann noch etwas, und dann will ich nichts mehr zu diesen Schöpfungsmythen sagen. In allen Schöpfungsmythen, wo die verschiedenen Kräfte, eben die Materie und die Energie und der Raum und die Zeit, die werden einfach mit Götternamen versehen, personifiziert dargestellt. Und in all diesen Schöpfungsmythen kommt es immer zu Kämpfen zwischen den Göttern und irgendein Göttergeschlecht setzt sich durch. Also das alte Geschlecht der Titanen wird gestürzt von Kronos und Kronos wird seinerzeit gestürzt von Zeus und seinem Anhang. Nun, das ist einfach mythologisch dargestellt, was die Philosophen folgendermaßen ausdrückten. Heraklit sagte, der Streit ist der Vater aller Dinge. Er meinte aber nicht Streit zwischen den Göttern. Übrigens wird Heraklit meistens so zitiert, als habe er gesagt, der Krieg sei der Vater aller Dinge und habe das politisch gemeint. Er meint das aber nicht politisch. Der Streit ist der Vater aller Dinge aus dem Aufeinanderwirken, aufeinander einwirken, widerstrebender Kräfte, wird der Prozess von Werden und Vergehen in Gang gehalten. Nun, das ist das Modell, das Hegel übernahm für den Geschichtsprozess. Nur ersetzte er materielle Kräfte durch geistige Kräfte und durch das Aufeinanderprallen geistiger Interessen und Kräfte gegeneinander wird die Geschichte vorangetrieben. Es ist also genau dieses gleiche Modell und Marx übertrug das auf die Ökonomie, auf wirtschaftliche Größen und Faktoren und so werde die Geschichte durch einander widerstreitende ökonomische Kräfte vorangetrieben. Also wir merken, dass die Heiden seit frühester Zeit bis ins 20. Jahrhundert immer gleich denken. Und darum nimmt es nicht Wunder, dass zu allen Zeiten der biblische Schöpfungsbericht in direktem Widerspruch zu dem steht, was Menschen denken, fühlen und meinen, wenn sie die Welt erklären wollen. Und darum können wir das mit aller Freimütigkeit auch sagen unseren Zeitgenossen, und wir brauchen uns überhaupt nicht beeindrucken zu lassen, wenn diese alten, kruden heidnischen Vorstellungen heute ganz einfach mit schönen Namen geschmückt sind, die wissenschaftlich klingen. Es ist die gleiche alte Torheit. Und zwar handelt es sich um die Grundtorheit von der Paulus im Römerbrief spricht. Und diese Torheit, und das macht sie erst wirklich ernst, ist nicht nur Torheit im Sinn von Verstandesschwäche, sondern im Sinn von Bosheit. Biblisch gesprochen ist Torheit nämlich die Bosheit, dass der Mensch den Schöpfer durchaus nicht anerkennen will, ihn leugnet, und dadurch versinkt er in diese Torheit. Wir wollen das aufschlagen im Römerbrief in Kapitel 1. Römerbrief Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in den Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, das, was man nicht sehen kann, wir sehen ja Gott nicht, aber an den Schöpfungswerken wird Gottes Ewigkeit, seine Göttlichkeit, seine göttliche Kraft wahrgenommen. Und so viel sieht auch der Mensch ohne Offenbarung. Er kann nicht erklären, wie die Welt entstanden ist, das kann er nicht. Dazu braucht er Offenbarung. Aber er weiß, es ist ein Schöpfer. Das kann er wissen, aber er will es nicht wissen. Weil sie Gott kennen, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise Ausgaben sind sie zu Narren, zu Toren geworden. Nun, wenn in 1. Mose 1, im Vers 1 steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann nehmen wir das an, beugen uns darunter mit alledem, was das für uns bedeutet. Wir versuchen das jetzt in knappen Zügen zu zeigen, was dieser Satz für das Herz des Glaubenden bedeutet. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dieser Satz steht nicht umsonst, ganz am Anfang der biblischen Offenbarung. Er ist wie aufs Knappste zusammengefasst, programmatisch für alles, was in der Bibel über Gott und über sein Handeln gesagt wird. Und das Allerwichtigste, das wir wissen müssen über Gottes Handeln, ist, dass immer er im Anfang ist. Im Anfang Gott. Das gilt für die Schöpfung. Das gilt aber auch für die Erlösung. Und zwar wird das uns gezeigt, auch an der Erlösung Israels. Womit beginnt die Erlösung Israels? Damit, dass Gott Abraham erscheint und aus Ur in Chaldäa herausruft. Und wenn wir den Bericht davon lesen in Apostelgeschichte 7 oder 1. Mose 12, dann bekommen wir unweigerlich den Eindruck, dass Abraham in der gleichen Finsternis des Götzendienstes hauste, wie seine Zeitgenossen und wie seine Familienangehörigen. Es ist durchaus nicht so, dass Abraham sich so sehr gesehnt hätte nach dem wahren Gott und dass Gott sich darum ihm zugeneigt hätte, sondern Gott hat ihn zu sich gerufen, weil Gott den Abraham wollte, ehe Abraham Gott wollte. Das heißt, Gott steht im Anfang auch der Erlösung. Er ruft Abraham zu sich. Gott ist es, der Mose erscheint und damit beginnt die Errettung Israels aus Ägypten. Nicht, weil Mose Gott gesucht hätte, nicht, weil die Israeliten nach Gott gefragt hätten, sondern er erscheint ihnen, um die an die Väter gemachten Verheißungen zu erfüllen. Im Anfang Gott. Wir kommen zum Neuen Testament. Das Johannesevangelium führt uns zurück an den Anfang. Und warum wohl? Um uns erneut in Erinnerung zu rufen, dass am Anfang allen Handelns Gottes, allen Handelns in Schöpfung und Erlösung immer Gott steht. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann Vers 14, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit alles eines Eingeborenen vom Vater. Und dann Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Im Anfang der Erlösung Gott. Nicht der Mensch. Alles geht von ihm aus. In Schöpfung und Erlösung. Und, das werden wir im Schöpfungsbericht nachher auch sehen, alles geschieht auch durch ihn. Wenden wir das jetzt auf die Heilsgeschichte an. Was sagt Paulus, nachdem er die ausführlichste Darlegung des Evangeliums vor den Augen der Leser ausgebreitet hat? Ja, eine so ausführliche Darlegung des Evangeliums, dass auch das Schicksal Israels, Verwerfung und Wiederherstellung Israels behandelt wird. Nachdem Paulus all das dargestellt hat, fällt er am Ende nieder und betet den an, der sich in seinem Heilshandeln offenbart, Römer 11, und sagt dann, Verse 35 und 36, wer hat ihm zuvor gegeben, dass ihm vergolten werde? Niemand hat Gott einen Anstoß gegeben, er möchte etwas tun. Niemand hat ihm einen Tipp gegeben, was er sich einfallen lassen könnte. Nicht wir haben ihm einen Anstoß gegeben, uns zu retten. Er hat uns gerettet. Nicht wir haben ihn gesucht, er hat uns gesucht. Römer 3, Vers 10, da ist niemand, der ihn suche. Der Herr Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Er sagt seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Es geht von ihm aus. Und keiner von uns wird vor Gott sagen können, ich hatte zuerst die Idee, gerettet werden zu wollen. Wir werden merken, die Idee ging von Gott aus. Keiner von uns hat ihm etwas gegeben. Wer hat ihm zuvor gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Jetzt wenden wir das auf unser Gewissen an. Wenn alles von ihm ist, wenn alles durch ihn ist, dann muss alles für ihn sein. Und das bedeutet, wenn ich das begreife, dass Gott aus freier Gnade dich und mich gewollt hat, gerufen hat, dass er im Anfang stand unserer Errettung, dass es von ihm ausging, dass er alles getan hat, um mich zu erretten, durch ihn ist es geschehen, dann begreife ich auch, dass ich mit allem, was ich bin und habe, für ihn sein muss. Und so ist dieser erste Satz der Bibel wirklich der grundlegendste, die grundlegendste Aussage, die die ganze Bibel enthält. Im Anfang Gott. Darum ist es eine so ernste Sache, wenn der Mensch sich diesem allergerechtesten Anspruch Gottes widersetzt. Er steht im Anfang, damit alles ihm diene. Offenbarung 4, Vers 11. Im letzten Buch der Bibel wird uns gezeigt, wie Gott im Himmel von seinen Heiligen, verherrlichten Heiligen angebetet wird und sie bekennen, Offenbarung 4, Vers 11, du bist würdig, o unser Herr und unser Gott, zu nehmen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, denn, sie begründet warum, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Alles muss seinem Willen dienen. Und darum unterwerfen wir uns dem, der im Anfang alles schuf. Der, der im Anfang unserer Erlösung steht. Darum unterwerfen wir uns seinem Schöpferwillen und Retterwillen. Und jetzt komme ich noch einen Augenblick zurück auf Römer 1. Römer 1. Paulus beginnt den Brief mit einer ausführlichen Darlegung, warum der Mensch zu Recht unter Gottes Zorn steht. Dann sagt er hier, Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Und jetzt sind wir gespannt. Aha, alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt denken wir, jetzt wird Paulus anfangen aufzuzählen. Hurer und Ehebrecher und Kuppler und Knabenschänder und dergleichen. Aber nichts von alledem. Worin besteht die Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit des Menschen, dass er Gott kennend ihn nicht als Gott anerkennt und sich ihm unterwirft? Das ist die Urbosheit. Und aus diesem Monster werden all die kleineren Monster gezeugt, die er nachher aufzählt. Aber die große Bosheit ist die, dass der Mensch seinen Gott nicht anerkennt und sich ihm nicht unterwirft. Dass er gegen ihn, der ihn erschaffen hat, sündigt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also unseren Lebensraum. Die Erde, aber der Himmel ist auch unser Lebensraum. Das Wort Himmel wird ganz sicher nicht zufällig verwendet für mindestens zwei Dinge. Sagen wir einmal ganz grundsätzlich zwei Dinge. Einmal für die Lufthülle, die die Erde umgibt, aber auch für die Wohnstätte Gottes. So ist also der Himmel das Element, in dem der Mensch sich bewegt durch die Schöpfung. Wir wandeln auf der Erde, aber bewegen uns da und im Himmel, nämlich in der Lufthülle. Und damit will uns der Schöpfungsbericht sagen, welches unsere wahre Heimat ist. Wir sind dazu geschaffen und wir sind dazu bestimmt, einmal da zu sein, wo Gott ist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In beiden Welten verdanken wir alles ihm, das heißt, ob wir essen oder trinken oder was immer wir tun. Wir wollen Gott, unseren Vater, durch Dankbarkeit ehren. Wir wollen unser Leben auf dieser Erde ihm weihen, um einst in aller Ewigkeit da zu sein, wo er ist, im Himmel, um ihm dort besser dienen zu können, vollkommen dienen zu können und ihn mit verherrlichter Freude betrachten zu können. Es heißt dann im Vers 2, die Erde war wüst und leer. Und ich werde mich jetzt nicht auf diese Frage einlassen, ob sie ward oder war. Die Grammatik spricht für war, aber die Theologie spricht für ward, aber das ist jetzt egal. Wir haben vom Neuen Testament her eine Hilfe und die wollen wir dankbar in Anspruch nehmen und dann brauchen wir gar nicht mehr zu diskutieren. Der Apostel Paulus nämlich verwendet diese Worte hier ganz eindeutig als einen Vergleich für das, was Gott tut in der Errettung, in der Wiedergeburt einer Menschenseele. 2. Korinther 4. Und daraus dürfen wir doch wohl schließen, dass das, was in 1. Mose 1 beschrieben wird, dass das eine Analogie dafür ist, was Gott tut, wenn er einen Menschen errettet für sein Heilswerk an einer Menschenseele. Also 2. Korinther 4, da steht, 2. Korinther 4, Vers 6, denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. So wie Gott damals in die Finsternis hineingebot, hat er in die Finsternis unseres Lebens hineingeboten. Das ist ein eindeutiger Vergleich. Also wollen wir jetzt einige Vergleiche ziehen. Ich tue das dem Beispiel des Paulus folgend. Die Erde war wüst und leer. bevor Licht von oben in das Leben eines Sünders kommt, ist es ebenso wüst, leer, fruchtlos. Warum denn? Weil er abgeschnitten ist vom Quell des Lebens. Das ist ganz einfach. Abgeschnitten vom Quell des Lebens. Darum ist sein Leben wüst, leer und fruchtlos. Weil er sich abgewandt hat vom ewigen Gott. Aber wir lesen hier gleich als nächstes in 1. Mose 1, Vers 2, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. So wenig wie Gott im Anfang die Schöpfung dieser Finsternis überließ, sie in ihr beließ, so wenig hat Gott uns unserer Finsternis überlassen. Er hat es nicht getan. Hätte er es getan, wären wir noch in der Finsternis. Dann hätten wir nicht einmal ein Sehnen, hätten wir nie auch das geringste Sehnen nach dem Licht gehabt, weil die Sünde uns dermaßen verdorben hat. Weil er uns aber nicht belassen hat in der Finsternis, sondern durch seinen Geist an uns gewirkt hat, angefangen hat an uns zu wirken, ist in unserem Leben Licht geworden. Der Geist Gottes, das Buch der Offenbarung sagt zum Beispiel, dass der Geist Gottes vom Lamm ausgeht, das im Throne steht, wie geschlachtet, mit sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, ausgesandt über die ganze Erde. Das bedeutet, dass der Geist Gottes an uns gewirkt hat, zu uns geredet hat und uns mit einem Mal einen Eindruck gegeben hat von dem, der unser Herr ist und der für uns in den Tod ging, damit wir uns ihm unterwerfen. Das geschah aber nie ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Wäre nie geschehen. Gott hat seinen Geist in die Welt gesandt, damit er die Welt, eine Welt, die seinen Sohn gehasst und verworfen hat, eine Welt überführe von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht und so Herzen von Menschen dem Thron Gottes unterwerfe, dem Willen Gottes unterwerfe, ihnen zum Leben und zum Heil. Ich lese hier einige Zeilen aus einem sehr reichhaltigen, grenzt fast ans Wunderhafte, einen sehr reichhaltigen Bibelkommentar, wer Englisch kann, dem will ich den empfehlen, in 6 Bänden zu haben, in verschiedenen Auflagen und Ausführungen, und zwar von Matthew Henry, einer der gottseligen Puritaner des 17. Jahrhunderts. Und er schreibt zu diesem Vers, 1. Mose 1, Vers 2, wenn wir die Erde betrachten, die wüst und leer ist, dann scheint sie mir wie das Tal voller Totengebeine. Können diese leben? Ja, wenn ein Geist des Lebens aus Gott in sie fährt, Ezekiel 37, 9. Es besteht nun Hoffnung in dieser Sache. Denn der Geist Gottes beginnt zu wirken. Und wenn er wirkt, wer will ihn aufhalten? Wir lesen, dass Gott durch seinen Geist schuf, Psalm 33, 6, Hiob 26, 13, er schwebte über der Tiefe, so wie sich Elia über das tote Kind streckte. Lerne daraus, dass Gott nicht allein der Urheber aller Existenz ist, sondern auch der Quell allen Lebens und der Verursacher aller Bewegung. Tote Materie bliebe ewig tot, belebte er sie nicht. Diese Wahrheit macht es uns glaubhaft, dass Gott auch die Toten auferweckt. Geistlich Tote auferweckt. Die Macht, die am Anfang der Zeit eine Welt wie diese aus lauter Wirrnis, Ödnis und Finsternis erstehen ließ, vermag am Ende der Zeit unsere Leiber der Niedrigkeit aus dem Grab zu erwecken. Denn gleich dieses, nämlich das Grab, ein Land der Finsternis ist, des Todesschattens und der Unordnung. Hier 10, 22. Und Gott sprach, es werde Licht. Drei Wörter kommen besonders häufig vor im Schöpfungsbericht, und Gott sprach, und nachher, und Gott machte, Gottes Wille hat alles erschaffen, sein Reden ruft alles ins Dasein, Gottes Stimme befiehlt und es wird Licht. Das hatten wir doch gelesen in 2. Korinther 4, oder nicht? Der Gott, der im Anfang in die Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat. Er hat befohlen, es werde Licht. Und jetzt seien wir einmal ehrlich. Oder versuchen wir uns daran zu erinnern, wie es war. Wurde in unseren Herzen Licht, weil wir uns so sehr danach sehnten, oder wurde es Licht, weil er anfing an uns zu wirken? Das erste Sehnen, dass wir irgendwann überhaupt nach Licht, nach der Wahrheit, nach dem wahren Leben verspürten, das waren schon die ersten Strahlen der Dämmerung jenes Tages, den Gott zu entstehen geboten hat. Wir haben nicht befohlen, dass Licht werde in der Finsternis. Wir verdanken es unserem Gott, der mächtig ist und der gnädig ist. Ein Gott der Liebe, der aus seinem Herzen heraus Menschen, die in der Finsternis sind, ins Licht stellt. Wir können Paulus nicht mehr fragen, aber wir hätten ihn fragen können, ob er sich denn habe Jesus von Nazareth unterwerfen wollen. Ob das denn seine Absicht war. Ob das sein Sehnen war, von diesem Licht, das heller strahlt als die Sonne, mit einem Mal getroffen und niedergeworfen zu werden. Es war Gott, der ihm in den Weg trat und ihn niederwarf. Und dafür sorgte, dass ihm die Augen aufgingen, den zu erkennen, den er verfolgt hatte. Und darum weiß Paulus, was er sagt, wenn er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10, sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch seine unbegreifliche Gnade bin ich, was ich bin. Und weil er befohlen hat, es werde Licht, darum wurde Licht. Und dann heißt es, und das Licht war gut. Nun, wir finden das Licht sicher gut, das natürliche Licht auf jeden Fall. Aber das Licht, das von Gott ausgeht, finden wir nicht gut. Von Natur. Was sagt denn das Neue Testament? Johannes 3, Vers 19. Dies ist das Gericht, dass das Licht in die Finsternis gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Und das ist das Böse des Menschen, dass er seinen Gott nicht haben will. Dass ich ihm nicht unterwerfen will. Dass er in Gott einen Feind sieht und in Feindschaft lebt gegen seinen Gott. Ja, wer geht denn freiwillig zu einem Feind, den er hasst? Und so hat das Kommen des Lichtes in die Welt bloßgestellt, es geoffenbart, wenn irgendetwas es offenbaren konnte, dass der Mensch so hoffnungslos verderbt ist, dass er das Licht, wenn es ihn heimsucht, von sich aus nicht will. Dass er es hasst. Darum sagte Herr Jesus im gleichen Johannesevangelium, jetzt haben sie sowohl erkannt als auch gehasst, mich und meinen Vater. Das ist der natürliche Mensch. Und so können wir nicht anders als seine Gnade rühmen, die so an uns wirkte, dass wir mit einem Mal das wollten, was wir vorher nicht wollten. Was mich betrifft, ich wollte zuletzt Christ werden. Also wirklich zuletzt. Alles andere, nur nicht Christ. Ich hasste das Christentum herzlich. Ich fand das eine unerträgliche, unausstehliche Religion. Ich fand das, was ich von der Bibel noch wusste, und all diese Schlagworte, mit denen ich voll war, und diese Vorurteile, die ich hatte, ich fand die Bibel, das Christentum, Jesus Christus, unausstehlich. Ich wollte nicht Christ werden. Ich kann nur bekennen, es ist der, der mich wollte, als ich ihn nicht wollte. Er ging mir nach und hat so lange an mir gearbeitet, bis der Tag kam, wo ich wollte, was ich vorher nicht wollte, nämlich ihn, den Sohn Gottes. Ich war damals 22 Jahre alt. Und ich kann nur sagen, das verdanke ich der Tatsache, dass er in seiner Gnade gesucht hat und gerettet hat. Dass er mich erwählt und nicht ich ihn erwählt habe. Und wir bekommen einen Eindruck davon, wenn wir hier lesen, in Vers 4, Gott schied das Licht von der Finsternis. Gott scheidet einfach. Scheidet Licht von der Finsternis. Er hätte alles in der Finsternis belassen können. Er spricht, es werde Licht, und dann scheidet er. Und wir werden das nachher sehen in 1. Mose 3. Gott spricht davon, dass aus der Nachkommenschaft Evas sich zwei Nachkommenschaften scheiden. Wir lesen das gleiche nachher aus dem Mutterleib Rebekkas, scheiden sich zwei Nachkommenschaften. Paulus spricht nachher davon im Römerbrief. Wir können das nicht begreifen, wir können es nicht verstehen, warum Gott mich gewollt hat. Ich weiß es nicht, ich kann nur sagen, du hast es gewollt, ich bete dich an. Ich habe mich oft gefragt, warum hat der Herr mich gerufen? Mein Bruder ist viel anständiger als ich. Der lebt noch in der Finsternis. Meine Schwester auch, die ist viel anständiger als ich je war. Und in der ganzen Familie. Genau das Gleiche. Gott schied. Nun, im Neuen Testament wird uns gesagt, dass der Grund ganz sicher nicht im Menschen sein kann. Denn was sagt die Bibel von uns Menschen? Da ist kein Unterschied, sie haben alle gesündigt. Keiner besser als die anderen. Wir denken zwar manchmal, ja, es gibt ehrliche Sünder. Das sind die, die sich dann bekehren, das sind die ehrlichen Sünder. Es ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Kein Unterschied. Wir sind alle so, wie es Johannes 3,19 sagt, dass wir das Licht von Natur hassen, dass wir es nicht wollen. Paulus fragt einmal die Korinther, wer ist es, der euch unterscheidet? Denn es gibt Unterschiede. Gott macht Unterschiede, aber die macht Gott. Die macht er nicht aufgrund von Qualitäten in uns, die macht er. Er macht Unterschiede. 1. Korinther 4, dort wird das ganz deutlich gesagt. Vers 7, denn wer unterscheidet dich? Die Korinther hatten das vergessen. Die hatten angefangen, sich selbst etwas einzubilden. Auf ihre, ich weiß nicht was, für Eigenschaften. Wer unterscheidet dich? Und dann sagt Paulus, was hast du, dass du nicht empfangen hast? Du hast alles empfangen, was dich irgendwie unterscheidet. Natürlich sind Unterschiede da. Unterschiede auch unter Christen in der Begabung, im Dienst, in der Berufung. Der Grund liegt nie in uns, sondern in Gott. Er schied Licht von der Finsternis. Er schied die beiden Nachkommenschaften, Same der Schlange und Same des Weibes. Zwei Brüder, Kain und Abel, die gleichen Eltern, das gleiche gehört, das gleiche gewusst, unter gleichen Umständen gelebt. Der eine, ein Sohn der Finsternis, Kain, der andere, ein durch Glauben Gerechter. In wessen Herz war der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, Gott schied das Licht von der Finsternis. Gott scheidet. Er ist der Ewige. Er ist der souveräne Gott, der wirklich im Anfang steht. Und so war er es, der in unseren Herzen wirkte, an unseren Herzen anklopfte, in unseren Herzen Glauben weckte, wo vorher gar kein Glaube da war. Und macht uns zu Kindern des Lichts. Er machte das, nicht wir. Das ist bis jetzt Gnade gewesen. Und jetzt Verantwortung. Der Schöpfungsbericht lehrt uns auch Verantwortung. Wie spät ist es dort auf dieser Uhr?
20 vor 9. Hinter dir ist auch eine Uhr.
Ja. Die hier kann ich nicht lesen, ist irgendwie. Jetzt Verantwortung. Wir lesen in den ersten drei Schöpfungstagen immer wieder, dass Gott schied. Gott schied Licht von der Finsternis, Gott schied die Wasser oben und die Wasser unten, Gott schied Wasser von der Erde. Wenn er so handelt, dass er in der Rettung scheiden muss zwischen Licht und Finsternis, zwischen oben und unten, dann hat er uns als seine durch Gnade Erretteten errettet, damit wir lernen, ebenso zu scheiden und zu urteilen, wie ihr geschieden habt. Sittlich zu scheiden zwischen Licht und Finsternis. Wir müssen es lernen zu unterscheiden zwischen oben und unten. Wir müssen es lernen zu unterscheiden zwischen Gemeinde und Welt. Und vielleicht ist mit diesen drei Dingen etwas angesprochen, das vielleicht die Krankheit der endzeitlichen Christenheit ausmacht. Dass sie nicht mehr scheiden kann. Oder will, weiß auch nicht. Zwischen Licht und Finsternis, zwischen oben und unten, himmlische Berufung oder irdisches Leben, zwischen Gemeinde und Welt. Wir wollen einige Verse dazu aufschlagen. Wir sehen, wie Gott in der Heilsgeschichte scheidet. Er ruft Abraham aus Ur heraus, scheiden. Er ruft Israel aus Ägypten heraus, er scheidet. Er lehrt seine Erlösten unterscheiden. 3. Mose 10, 10. Hier heißt es von den Priestern, damit ihr unterscheidet, zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Wir lesen in 2. Korinther 6, in den Versen 14 und folgende, dass zwischen Licht und Finsternis, Christus und Belial keine Gemeinschaft sein kann. Wir müssen scheiden. Welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? 1. Thessalonicher 5, Verse 4 bis 9, spricht von Kindern der Nacht und Kindern des Tages. Wieder diese beiden Nachkommenschaften. Wenn wir Kinder des Tages sind, müssen wir scheiden zwischen Tag und Nacht und uns unterscheiden von den Werken und den Wegen der Kinder der Nacht. Dann zwischen oben und unten. Unterscheiden zwischen oben und unten. Und ich kann das jetzt nicht ausführlicher erörtern. Der Philipperbrief behandelt dieses Thema sehr ausführlich, sehr eindringlich im 3. Kapitel. Und stellt das dort mit so scharfen Worten dar, dass ich nicht weiß, ob uns da nicht die Ohren heißer werden müssten. Wenn wir das lesen. Und uns nicht erst hier vor Gott in Frage stellen müssen, ja, bin ich denn überhaupt einer seiner Heiligen und Erlösten, wenn ich so lebe, wie ich lebe? Denn Paulus spricht von solchen, denen zeitliches, irdisches, fleischliches wichtiger ist als jenseitiges, himmlisches. Und er nennt sie, was nennt er sie? Feinde des Kreuzes. Feinde des Kreuzes. Solche, die sich dem Sohn Gottes und seinem Werk am Kreuz widersetzen. Bei allem frommen Bekenntnis kann man das. Philipper 3. Dort spricht er davon. Ne? Vom Vers 18 an. Viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Und man stelle sich vor, schon in den 50er Jahren waren schon viele, einfach als Mitläufer dabei, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre in der Schande ist. Und dann denken wir, das müssen ja ganz furchtbare Leute sein, also mindestens Mafiosi. Dann steht aber ganz einfach, die haben das irdische Sinne. die auf das Irdische sinnen. Das macht sie zu Feinden des Kreuzes. Macht sie zu solchen, deren Ehren in ihrer Schande ist. Dass sie nicht unterscheiden zwischen oben und unten. Vielleicht habt ihr dieses Buch gelesen, ein Lebensbild von Patricia St. John, geschrieben über ihren Vater, Harold St. John, Reisender in Sachen Gottes. Und dort steht eine sehr schöne Geschichte, die ist mir geblieben. Und zwar redet er dort von Paulus, wie er den Philipperbrief schreibt, und dann sagt Harold seinen Zuhörern: Eine Frage, die entschieden sein muss, das ist die Frage, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommen willst. Himmel oder Hölle? Und ich hoffe, dass diese Frage entschieden ist. Ist diese Frage einmal entschieden, Himmel oder Hölle, dann kommt die nächste Frage. Und die Frage ist dann nicht Himmel oder Hölle, sondern Himmel oder Erde. Unterscheiden zwischen oben und unten, zwischen dem, was oben ist und unten ist. Das ist unser Vorrecht, es tun zu dürfen, es tun zu vermögen, aber es ist auch unsere Verantwortung, es danach zu tun. Gott hat uns durch Gnade beschenkt, dass wir seinem Ruf folgen, seinen Ruf ausleben können, durch seine Gnade, durch seine Hilfe. Und so sollen wir, müssen wir und dürfen wir lernen, zwischen oben und unten unterscheiden, auch zwischen Gemeinde und Welt unterscheiden, zwischen dem, was Gottes Gedanken sind über die Seinigen und über die Gemeinschaft der Seinigen, sein Reich, seine Absichten und dem, was die Welt bewegt. Also Scheidungen. Gott sprach, heißt es immer wieder, die Werke gehen von Gott aus. Scheidungen, Gott scheidet, wir müssen lernen zu scheiden, wir dürfen lernen zu scheiden. Und dann steht etwas sehr Schönes, zwei, dreimal steht das im Schöpfungsbericht. Nachdem Gott befohlen hat, heißt es nachher, und Gott machte. Was lernen wir daraus? 1. Mose 1, es wird eine Ausdehnung zwischen inmitten der Wasser, und dann Vers 7, und Gott machte die Ausdehnung. Oder im Vers 14, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels. Vers 16, und Gott machte die großen Lichter. Was Gott befiehlt, was Gott spricht, das tut er auch. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dass Gott am Anfang unserer Rettung steht, dass die Rettung sein Werk ist, dass er uns nach seinem Gnadenwillen erwählt hat, und wenn wir es gelernt haben, uns diesem Gnadenwillen Gottes unterwerfen, dann begreifen wir, dass das, was Gott befiehlt, dass er das auch tut. Und dann werden seine Gebote, seine Aufforderungen, werden dann gleichzeitig zu Gewissheiten, dass er das auch tut, was er befiehlt. Sagt Paulus das nicht in Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 13? Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen, als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Wir merken, Paulus war ein Mann, der von Gottes Gnade überwältigt war. Überlegt einmal diese Aussage. Gott ist es, der in euch wirkt, dass ihr das wollt, was er will. Sonst wolltet ihr nämlich nicht, wenn er das nicht wirkte. Dass ihr überhaupt wollt, was er will, geht schon von ihm aus. Gott ist es, der in euch wirkt. Das Wollen und auch das Tun nach seinem Wohlgefallen. Gott sprach, es werde, und nachher machte Gott das, was er befohlen hatte. Und ich weiß, man muss ihn ein wenig mit Vorsicht genießen, und wir teilen ganz sicher nicht alle Überzeugungen und alle Praktiken, die er eingeführt hat oder für die er das Vorbild abgegeben hat. Ich meine, ich denke an Augustin, sogenannten Kirchenvater Augustin. Aber in einigen Dingen hat er was die Sündhaftigkeit des Menschen und die Gnade Gottes anbelangt, so klar gesehen, dass die Reformatoren alle, als sie merkten, Augustin denkt ja wie wir, dass sie völlig überwältigt waren und jubelten. Die sahen in Augustin einen Geistesverwandten. Es ging Luther so, es ging Calvin so, es ging Zwingli so. Und was sagt Augustin in diesem Zusammenhang? Diesen Satz hat er geprägt, steht in seinen Bekenntnissen. Da quod jubes et jube quod vis. Gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Gib, was du befiehlst, dann befiehl, was du willst. Und genau so handelt Gott in der Erlösung. Er befähigt uns, dann fordert er. Das Ziel der ersten sechs oder der sechs Schöpfungstage, der Schaffung des Menschen. Der Mensch wird zu Recht genannt die Krone der Schöpfung, denn die ganze Schöpfung war erschaffen worden und angelegt worden auf den Menschen hin. Und der Mensch war geschaffen worden, um dieser ganzen Schöpfung, über dieser ganzen Schöpfung zu regieren. Und jetzt beachtet diesen Ausdruck im Vers 26. Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Und dieser Ausdruck, lasset uns Menschen machen, sprengt den Rahmen der Wiederholungen. Wir haben jetzt 7 oder 8 Mal gelesen, und Gott sprach, es werde Licht. Und Gott sprach, es werde eine Scheidung. Und Gott sprach, es scheiden sich die Wasser vom Trockenen. Und hier, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Eine Selbstaufforderung an Gott drückt die Sehnsucht aus, die er hatte, seine Wonne daran, seine besondere Wonne, den Menschen zu erschaffen. Und zudem noch dieser Ausdruck, diese Mehrzahl, die nicht anders erklärt werden kann, als dass die drei Personen des einen Gottes gemeinsam reden und handeln. Lasst uns gemeinsam handeln. So muss ich sagen, gemeinsam handeln in der Erschaffung des Menschen. Wozu wird der Mensch erschaffen? Zu zwei Dingen. Herrschen, Vers 26, 28, seid fruchtbar und mehrt euch. Das ist Leben. Leben, das nicht nur für einen Menschen genügt, sondern Leben, das so voll und reich ist, dass es sich vermehren kann. Herrschaft und Leben. Das ist die Schöpfungsbestimmung des Menschen. Durch die Sünde hat er sie verloren. Das ist die Bestimmung, die Gott dem erlösten Menschen gegeben hat. Der Römerbrief sagt, dass wir, die wir einst unter der Herrschaft des Todes standen, in Christus jetzt im Leben herrschen. Römer 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Im Leben herrschen. Dass wir nicht mehr von dem beherrscht werden, was uns beherrschte, sondern selbst herrschen, dass wir immer mehr dazu kommen, dazu erzieht uns Gott jetzt schon, hier auf der Erde. Aber er erzieht uns auch hier auf der Erde schon für unsere ewige Bestimmung, einst in Ewigkeit mit Christus zu herrschen. Alles ist, was wir in diesem Leben Leben, was Gott in unser Leben sendet und schickt, nur Vorbereitung auf unsere eigentliche Bestimmung und Aufgabe. Wir vergessen das ja oft. Wir denken oft, dass unser eigentliches Leben sei das Leben hier. Das ist eine kurze Angelegenheit. Hier werden wir vorbereitet für das wahre, für das ewige Leben, für die ewige Herrlichkeit. Und er erzieht uns auf diesen Tag hin, da wir mit Christus herrschen werden. Dem dienen seine Erziehungswege mit uns, dem dient die Heiligung, der wir nachjagen, diesem Ziel. Und jetzt will ich mit den ersten drei Versen aus dem zweiten Kapitel schließen, da nur einige Gedanken, wenige Minuten noch. 1. Mose 2, Das gehört nämlich auch zur Schöpfungswoche, der Sabbat, der erste Sabbat. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebenten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. So wurden vollendet. Das ist das zwingende Ergebnis der Tatsache, dass im Anfang der ganzen Schöpfung nicht ein Mensch stand oder irgendein unvollkommenes Geschöpf, sondern Gott. Weil er im Anfang stand, weil er im Anfang schuf, musste alles vollendet werden. Wie könnte Gott auch etwas anfangen und nicht vollenden? Er, der von Anfang an das Ende sieht, er, der alle Macht hat, alle diesem Ziel dienenden Mittel zu verwenden, damit das Ziel erreicht werde. Und er, der die Weisheit hat, das beste Mittel auszusuchen. Wie sollte er dieses Ziel nicht verwirklichen? Doch, er verwirklicht es. Weil Gott im Anfang ist, wird am Ende genauso vollendet, wie er es sich vorgesetzt hat. So wurden vollendet. Nun, diesen Gedanken nehmen die Propheten auf und wenden ihn an auf die Heilsgeschichte, also auf Gottes Absicht mit Israel. Die werden vollendet werden. Wie sollte es auch anders sein, wenn im Anfang Israels nicht Abraham und seine Frömmigkeit stand, sondern Gott, der ihn erwählt hatte und der ihn dazu gesetzt hatte, der zu sein, der er dann wurde und war. Und diese gleiche Wahrheit wird im Neuen Testament von Paulus auf den einzelnen Gläubigen angewendet. Lass uns diese zwei Stellen aufschlagen. Jesaja 46, Verse 9 und 10. Jesaja 46, Verse 9 und 10. Gedenket des Anfänglichen. Aha, zurück an den Anfang mit unseren Gedanken. Gedenket des Anfangs. Wer steht am Anfang aller Dinge? Von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Weil Gott am Anfang Israels steht, wird Israel am Ende auch vollendet werden. Eher müsste Gott selbst untergehen, als dass sein Rat sich nicht erfüllte. Und das Gleiche wendet Paulus an auf die Christen in Philippi. Philipper Kapitel 1, Vers 6, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher angefangen hat, ja, wer hat angefangen? Deine Frömmigkeit oder Gottes Gnade? Ja, Gottes Gnade. Und darum diese Gewissheit, nur darum. Aber darum ist diese Gewissheit auch völlig begründet. Indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also es wird vollendet, und dann das Zweite, was am Sabbat gesagt wird, Gott ruhte. Gott ruhte, auch das hängt zusammen, damit das am Anfang Gott war. Gott ruhte. Warum ruhte Gott? Weil seine Werke vollbracht waren und perfekt waren und nichts mehr fehlte. Darum ruhte Gott. In der Erlösung ist es nicht anders. Gott konnte nur im vollbrachten Werk seines Sohnes ruhen. Und auch wir kommen nur da zur Ruhe, wo wir im vollbrachten Werk Christi ruhen. Das ist dann wirklich eine tiefe, herrliche, wunderbare Wahrheit, die in diesem Lied ausgedrückt wird, da wo Gott mit Wonne ruht, da bin auch ich in Ruhe gesetzt. Und solange ich das im Glauben erfasse, dass
Gott im Anfang steht, dass der Rettung sein Werk ist, dass ich in Christus Jesus geschaffen worden bin von ihm zu guten Werken, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Solange ich das im Glauben annehme und im Glauben diese Wahrheit mich regiert, finde ich Ruhe. Solange unser Glaube in Gottes ewiger, unwandelbarer Majestät verankert ist, ruhe ich mit Gott. Beginne ich aber meine Aufmerksamkeit von Gott weg auf den Menschen zu lenken, verliere ich die Ruhe. Ich schließe jetzt mit einem Zitat von Spurgeon, aus einem Buch, das heißt Sermons on Sovereignty. Meines Wissens auf Deutsch nicht erhältlich. Ich kenne mich zwar nicht so aus, was es Deutsch alles gibt. Aber ich lese einmal hier ein Zitat aus diesem Buch. Das Fundament arminianischer Theologie, also solche Theologie, die den Menschen und seine Anstrengungen in den Mittelpunkt rückt, besteht darin, dass sie dem Menschen ungebührliches Gewicht gibt und Gott an die zweite statt an die erste Stelle setzt. Man konzentriere seine Gedanken nur lange genug auf den Menschen als einen frei Handelnden, auf den Menschen als ein verantwortliches Wesen, auf den Menschen als jemanden, der Forderungen an Gott hat und nicht so sehr als jemand, der unter Gottes Forderungen steht. Und man wird bald feststellen, wie im Herzen eine Reihe hausbackener Lehren aufkommt, welche zwar durch den Buchstaben einer Reihe beständig bemühter Bibelverse scheinbar untermauert werden, in Tat und Wahrheit aber gegen den ganzen Tenor des Wortes Gottes gehen. Auf diesem Weg wird dein Glaube bis in die Grundfesten erschüttert und deine Seele wird abermals auf die hohe See getrieben, wo du weder Frieden noch Freude kennst. Wir dürfen Friede und Freude kennen, weil wir und insofern alles wir dem Gott vertrauen, der im Anfang schuf. Im Anfang Gott.